Ich glaube, das Allerwichtigste ist eigentlich die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Mhm. Das ist wirklich fast das Wichtigste, um einfach zu sagen, hey, klicken nicht auf irgendein Mail, das ihr nicht kennt, irgendeinen Link an und geben nicht irgendwo auf einer Webseite euch ein Passwort ein. Also das sind wirklich so Sachen, wo man mit, eigentlich mit organisatorischen Mitteln, ohne gross Geld auszugeben für Technik, kann man da schon viel machen.
Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit dem Gast Patrick Loch, Leiter Workplace Services bei der OBT.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 8. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf durch die kommende Folge durchmoderieren. Ja, wir sind schon mittendrin beim Thema IT-Prüfung, Security-Themen und beleuchten das auch wieder aus verschiedenen Perspektiven. In der heutigen Folge fokussieren wir uns auf das Thema Cybersecurity. Und zu Gast haben wir dafür das den Patrick Loch. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Er ist Leiter Workplace Services bei der OBT und der perfekte Gesprächspartner für das Thema Cybersecurity. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen, neue Gedanken, Perspektiven und Wissen. Falls ihr Feedback habt, freuen wir uns über jegliches Feedback. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Schön, dass du da, Patrick.
Dankeschön.
Ja, ich habe gerade gedacht, das ist die 8. Folge schon. Es geht irgendwie mega schnell mit den Aufnahmen, eine nach der anderen. Immer wieder neue Perspektiven. Du bist schon länger bei der OBT. Erzähl doch kurz, wer bist du?
Genau, also ich bin seit 13 Jahren in der OBT. Schon fast ein Urgestein, genau. Hat die Lehre da sogar gemacht und hat da diverse Stellen können durchgehen in der OBT. Schust zu mir, ich habe das Wirtschaftsinformatikstudium gemacht, 2019 mit einem Bachelor abgeschlossen. Und schust privat spiele ich gerne Tennis, wohne im Aargau. Ja.
Wunderbar. Schon die Lehre da gemacht, das ist ja eigentlich inzwischen fast eine Seltenheit, dass die Leute so lange an einer Firma treu sind, sehr schön. Inzwischen bist du Leiter Workplace Services. Was heisst das? Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist ja so deutsch, typisch Neudeutsch, kann man sagen.
Genau. Ja genau, voll auf Englisch halt. Wir sind eigentlich für das Engineering vom Arbeitsplatz von unseren Kunden zuständig. Also sprich, wir tun alles, was der Kunde eigentlich braucht zum Arbeiten, tun wir bereitstellen. Also das kann der Client sein an sich, der Citrix Desktop, alle Applikationen, das Mail, M365 etc. Und was dort natürlich auch immer dazugehört, ist, dass die Security in all diesen Themen gut ist und gut geschützt ist.
Ja. Okay, es hast gesagt, alles, was man braucht für einen Arbeitsplatz. Jetzt wäre ich natürlich bei Tisch und Stuhl und Papier. Also natürlich nur aus technologischer Perspektive. Gut. Okay. Das heisst, ihr stellt alles zur Verfügung stellen. Was ist denn der Startpunkt? Also wie komme ich jetzt dazu, dass ihr mir das vorbereitet?
Mhm. Das kann aus verschiedenen Gründen kommen. Meistens ist es eine Ausschreibung oder sonst einfach ein Auftrag, den wir bekommen. Im Normalfall Ausschreibung, wir machen mit, schauen, ob wir die Anforderungen einhalten können. Wenn wir gewinnen, gehen wir zum Kunden. Wir schauen, was er bis jetzt hat. Schauen, was für Applikationen er im Einsatz hat, was er für Endgeräte hat etc. Und dann machen wir eigentlich einen Plan, wie wir das Ganze können in unsere OBT Swiss Cloud migrieren. Mhm. Das ist eigentlich so unser Hauptbusiness. Und wir machen das Full Outsourcing, also der Kunde selber hat praktisch gar nichts mehr vor Ort und muss sich auch nicht mehr gross um die IT kümmern. Mhm. Meistens hat es einen IT-Verantwortlichen, der im höchsten Fall noch irgendwie User-Mutationen meldet uns oder halt, wenn mal ein Problem ist.
Ja.
Aber sonst machen wir wirklich alles für den Kunden. Wir stellen die Applikationen für ihn bereitstellen, wir stellen das Endgerät supporten, wir stellen den Drucker einrichten. Also wirklich von A bis Z machen wir das. Und eben die Migration ist auf einen Stichtag eigentlich. Dann tun wir einfach all die Daten migrieren zu uns, tun alles bereitstellen, vorher dran noch kurze Testphase für den Kunden, dass er sagt, mal ist gut oder nicht gut. Und dann arbeitet er bei uns.
Okay, also das heisst, meistens wird der Kunde wahrscheinlich schon etwas vorher haben und irgendwie gearbeitet haben und das habe ich selber instand gehalten. haben oder
ja, genau,
jemand also, anders hätte das vielleicht gemacht?
Genau, das sind eigentlich die beiden Varianten. Okay. Also meistens hat es vorher vielleicht schon einen Anbieter gehabt,
ja,
wo aus irgendeinem Grund Vertrag abgelaufen oder irgendwie nicht so zufrieden. Mhm. Und dann eben sucht man vielleicht eben über eine Ausschreibung einen neuen Partner für das.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, dass ein Kunde selber, selber die IT noch betreut hat, selber ja, im Keller irgendwo noch einen Server gehabt hat und jetzt vielleicht auch gemerkt hat, es verändert sich mega viel momentan. Man braucht eigentlich viel mehr Ressourcen, um das überhaupt zu verwalten
ja,
und secure können zu betreiben. Und das ist natürlich auch immer ein Auslöser, um zu sagen, okay, ich suche mir einen Partner, der das für mich machen kann.
Also du hast es gerade schon gesagt, aber wie muss ich mir das vorstellen? Wann ist der Moment, wo ich jetzt beschlüsse als Unternehmen, dass ich das nicht mehr bei mir selber mache, dass ich nicht einfach ein M365 kaufe und dann halt brauche, sondern wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir etwas Professionelles, etwas mehr.
Ja, genau. Also das eine ist sicher, in den letzten Jahren ist es immer komplexer geworden, das selber zu betreiben auch. Mhm. Andererseits ist es so, dass die IT-Fachkräfte halt wirklich mangelbar sind, oder? Ja. Und je nachdem, aus welcher Branche oder auch wo man ist, ist man je nachdem vielleicht auch nicht mehr so attraktiv für einen Arbeitnehmer im IT-Umfeld, oder? Ja. Da gibt es vielleicht gewisse Quereinsteiger, die vielleicht gut mal irgendwo in einer Gemeinde das vielleicht mal starten oder so.
Ja.
Aber zu so einem IT-Provider ist es natürlich für einen Informatiker an sich, der auch die Informatik Lehre gemacht hat, um ein bisschen Breite haben, wahrscheinlich spannender. Also sprich, das wird sicher auch ein Grund sein, wo man sagt, gut, vielleicht geht jetzt der bei mir die IT gemacht hat, jahrelang, und jetzt brauche ich einen Partner. Oder?
Ja,
genau.
Okay. Wie ist es dann, du hast vorhin gesagt, auf eurer Umgebung zu arbeiten? OBT Swiss Cloud, oder sorry, musst du mal schon sagen, wie du es gesagt hast?
OBT Swiss Cloud.
Okay, genau. Da haben wir es richtig gesagt. Was heisst das genau, auf eurer Umgebung zu arbeiten?
Genau. Da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen, wo ich angefangen habe in der OBT vor 13 Jahren. Sind unsere Rechenzentren noch hier in Zürich in der OBT gestanden. Wir haben da recht viel geändert, weil wir jetzt halt wirklich ein Provider sind für diverse Kunden, sind wir jetzt auch eingemietet, die grossen Datacenter,
ja,
georedundant, also sprich, wir haben zweimal den genau gleichen Setup an zwei verschiedenen Standorten, alles synchron gesynkt miteinander, sodass wirklich ein RZ kann ausfallen komplett und der Betrieb läuft weiter, genau.
Mhm. Mhm.
Genau.
Also es hat sich auch einiges offensichtlich verändert,
genau.
Aus Sicherheitsaspekten. Wir reden ja über Cybersecurity. Wie kommt jetzt das genau da rein? Also das ist jetzt für dich wahrscheinlich völlig logisch, aber vielleicht für den Normalzuhörer wie mich. Was heisst das genau?
Also Cybersecurity ist ja, wir hören es relativ viel, auch jetzt immer mehr in den Medien.
Mhm.
Ich finde es eigentlich gut, dass das jetzt auch ein bisschen aufkommt. Ich sage jetzt, wir Informatiker beschäftigen uns das schon Jahre.
Endlich werden wir gehört.
genau. Das ist einfach mal schön, wenn das mal irgendwie 10 vor 10 kommt, dass irgendwie irgendwo eine Sicherheitslücke ist. Und wenn man Provider ist für so viele Kunden, haben wir natürlich auch gewisse Verantwortung. Wegen dem ist bei uns Cybersecurity oder die Sicherheit allgemein ein sehr wichtiger Punkt im Aufbau von allem.
Mhm.
Also sprich, wir müssen schauen, dass alle möglichen Applikationen sicher aufgebaut sind, dass der Transportweg verschlüsselt ist, zum Beispiel von diesen Protokollen, dass man möglichst schnell Sicherheitslücken auch schliesst von irgendwelchen Systemen, oder? Und das ist das, was in den Medien kommt, eigentlich nur die Spitze vom Eisberg, wo wirklich so ultra schlimm ist, oder? Aber es gibt immer vorzu Sicherheitslücken und wir sind eigentlich immer dran. Genau.
Always on, okay. Jetzt hast du gesagt, die Sicherheitslücken, die aufgedeckt werden, wie findet das statt? Ist das also eine regelmäßige Prüfung, die stattfindet? Wie wir jetzt die letzten paar Aufnahmen ja über das Thema Wirtschaftsprüfung geredet haben, ist es ein regelmäßiger Prozess. Ist das bei euch konstant, 24/7? Wie läuft das?
Mhm. Ja, wäre nicht so gut, wenn wir es nur einmal im Jahr würden machen.
Genau.
Die ist brutal schnell. Könnt ihr vorstellen, jeden Monat kommt ein neues Update von einer Applikation. Ihr kennt es auch vom Endgerät, Windows 10 Updates oder Windows 11, egal. Werden halt Updates gemacht und gewisse Sachen werden gepatcht, also sprich, werden wieder zugemacht. Aber durch neue Features werden gewisse Sachen wieder aufgemacht. Also mir ist vorzu dran, um das zu machen. Wir selber setzen so ein sogenanntes Vulnerability Management ein. Das ist auf Deutsch Schwachstellenmanagement, wo eigentlich unser System prüft und schaut, hey, hat es auf dem Server irgendeine Sicherheitslücke, die gerade offen ist und könnte ausgenutzt werden. Mhm. Und wir arbeiten mit dem und schauen unsere Umgebung an und jeden Monat kommen die Learnings eigentlich in das Wartungsfenster rein für Sachen, die nicht sehr kritisch sind. Sachen, die sehr kritisch sind, wird gerade sofort gemacht.
Oder? Ja. Ja, okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, es kommt mehr in den Medien, es kommt einmal im 10 vor 10 oder so. Was hast du sonst für Veränderungen wahrgenommen in den letzten Jahren in Bezug auf das Thema Cybersecurity?
Ja, also sicher ein bisschen mehr der Fokus in der Schweiz auch. Mhm. Ich habe das Gefühl, sind jetzt auch sehr viele Sachen in der Schweiz passiert. So. Vielleicht sind sie auch erst jetzt ein bisschen aufgedeckt worden. Auch. Das ist noch schwierig für mich zu einschätzen, ja. Oder, wie das ist. Aber das ist sicher ein Thema, wo jetzt auch in der Schweiz sehr im Zentrum ist. Es werden doch, man hat ein paar Sachen gehört, auch von Gemeinden zum Teil, die gehackt worden sind. Oder, ja. oder Banken oder sonst Sachen. Wo, ja. Also es ist wirklich immer mehr im Fokus. Es können auch immer mehr, plus sind auch immer mehr Sicherheitslücken da, weil all die Systeme komplexer sind. Und okay. Wegen dem haben es die Hacker wie ein bisschen einfacher, ja. Jetzt, um das zu machen.
Also der Ursprung ist eigentlich die Komplexität des Systems oder die Weiterentwicklung des Systems, die eigentlich positiv ist, genau. Aber gleichzeitig genau. Mehr Komplexität, zu mehr Komplexität führt. Mhm. Und wo man nachher dann sieht, okay, da hat es mehr Lücken, die man wieder kann als Eintrittsfenster nutzen kann.
Genau.
Okay. Wieso gibt es denn so viele Hackerangriffe in den letzten Jahren? Also ist es eben mehr Fokus auf die Schweiz oder einfach nur die Komplexität, die gestiegen ist? Oder sagst du jetzt auch, die Leute sind leichtsinniger geworden? Oder, ja.
Ich habe einfach das Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, die Hacker-Basis ist grösser geworden. Also habe ich okay. Mal jetzt rein, das rein
Gefühl, Mail.
Genau, es ist halt wirklich für gewisse wahrscheinlich wie ein Job. Ja. Und es ist zum Teil auch sehr lukrativ als Hacker, weil man halt sehr hohe Geldsummen zum Teil verlangt und es gibt halt gewisse, die das auch zahlen. Mhm. Und ja, durch das kann man natürlich Geld machen. Mhm. Schlicht und einfach. Und überall, wo man Geld verdienen kann, machen Leute mit, so in dem Stil, oder?
Klar, einfach. Ja. Du hast es gerade schon angetönt, man kann viel Geld verdienen. Wie läuft denn so ein Hackerangriff genau ab? Was passiert dann?
Ja, so ein klassischer Hackerangriff, eben es gibt verschiedene Einfallstore, sage ich mal. Es gibt eben Sachen, die gegenüber dem Internet offen sind. So ein klassisches Einfallstor. Das kann irgendein Webmail sein, das kennen sicher viele, wo zum Beispiel nicht mit einem zweiten Faktor geschützt sind. Oder die andere Variante, die halt immer noch am meisten eigentlich vorkommt, ist eigentlich, wenn irgendein Benutzer irgendein Mail anklickt, wo dann irgendein Link ist, drin ist, wo man ein Passwort eingeben soll, so ein klassisches Phishing-Mail, sagt man dem. Da kann man mit dem System an sich kann man da schon ein bisschen entgegensteuern, aber halt nicht immer. Also irgendwie, auf irgendeine Art bekommt man irgendein Einfallstor.
Ja.
Und dann geht es eigentlich darum, nachher hat er irgendeinen Benutzer, den der Hacker hat, um sich zu bewegen in dieser Umgebung. Mhm. Und je nachdem, wie geschützt das die Umgebung in sich ist, also die Umgebung an sich ist alles in einem Netz, hat man überall das gleiche Passwort, ist der User noch am besten irgendwie überall lokaler Admin. Das sind alles so Sachen, die dann reinspielen in das, wo sich dann der Hacker einfacher oder weniger einfach in dieser Umgebung umschauen kann. Mhm. Und nachher ist es eigentlich so, die Hacker schauen meistens nach sensiblen Daten. Also sprich, irgendetwas, wo ein Unternehmen, wo gerade gehackt wird, wehtut, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Oder? Mhm. Und das ist eigentlich, sie suchen nach dem, zum Teil geht das vielleicht einen Tag, zwei oder Stunden. Zum Teil sind die Hacker zwei, drei Monate in diesem System und schauen sich um und suchen sich alles zusammen, was interessant ist. Und zum krönenden Abschluss sozusagen, tun sie noch die ganze Umgebung verschlüsseln, sobald sie Daten abgezogen haben. Und das ist, ich sage jetzt mal, bei diesen Fällen, die jetzt auch in den Medien waren, eigentlich der klassische Ablauf gewesen, wo so ein Hackerangriff stattgefunden hat.
Genau. Spannend. Also sie schauen dann wirklich zuerst mal die Umgebung an, was finde ich da, was hat es da, was sind die interessantesten Daten und wie kann ich die dann irgendwie nutzen.
Genau.
Okay. Mir ist nur noch gerade eine Anekdote eingefallen bei einem Passwort, weil das hat sich immer verschärft oder jetzt haben wir eine Gross- und Kleinschreibung reinnehmen müssen. Und dann ist es mal so ein Komiker gegeben, der eben auch gesagt hat, ja, was hat man denn gemacht? Man hat dann irgendwie den ersten Buchstaben gross geschrieben und den letzten Buchstaben klein. Mhm. Dann hat es ihnen geheißen, jetzt braucht man noch eine Nummer. Mhm. Dann hat man eigentlich einfach ja, das 0 oder das 1.
Genau.
Und dann hat es geheißen, jetzt braucht man noch ein Zeichen. Mhm. Und dann ist der Klassiker, was dann alle nehmen, ist das Ausrufezeichen.
Genau.
Und, ich habe es so lustig gefunden, weil also ich habe mich natürlich ertappt gefühlt, aber ganz viele in dem Saal bei dem Komiker auch, weil es schon noch, man merkt, viele sind da noch ein bisschen, ja, nicht so bewusst. Und dann haben wir das Gefühl, ja, wer so. Will schon mich hacken, was habe ich für wichtige Daten. Okay, also wenn es gerade vom Ablauf gehört, die sind relativ lange dann im System unterwegs, bis sie dann irgendwie zuschlagen, sozusagen. Und dann, jetzt schlagen sie zu, jetzt, was passiert beim Kunden oder bei euch? Was ist der nächste Schritt?
Also eigentlich steht der nächste Schritt, dass man meistens wird dann wahrscheinlich gemeldet, ich habe eine Störung, meine Systeme laufen nicht mehr. Dann wird zuerst mal nach irgendeinem Problem gesucht, wahrscheinlich geschaut, ob der Server läuft oder so. Dann merkt man wahrscheinlich relativ schnell, hey, meine VMs werden nicht mehr gestartet, meine Dokumente kann man nicht mehr lesen. Und meistens ist es dann auch so, dass überall verteilt irgendwelche Textfiles drin hat, wo dann irgendein Bedrohungsbrief oder also so ein Erpressungsbrief drin ist, wo heisst, hey, du bist gerade gehackt worden, so in dem Stil. Wir haben alles verschlüsselt, wir haben so und so viele Daten von dir abgezogen. Melde dich unter dieser Tor-Adresse irgendwo im Darknet, oder? Und du und so viel Bitcoin überweisen, dass du den Schlüssel für deine Daten wieder bekommst und mir Daten sozusagen wieder zurückgeben und nicht veröffentlichen. Genau.
Und dann erstmal Panik.
Genau, das erste Mal Panik. Definitiv.
Und dann lädt dir an. Was mache ich dann?
Ja, also wir hatten einen Fall gehabt, wo wir so beizogen worden sind, wo wir dann einfach unterstützt haben und dann geht es wirklich ab. Also es ist auch nicht nur ein technischer Part, der dort läuft, oder? Sondern auch sehr organisatorisch. Also sprich, eben, mir ist mal down, es läuft nichts mehr. Wie tue ich überhaupt meine Arbeit weiterführen? Wie rede ich überhaupt mit Medien? Ich meine, also, je nachdem wird es aufkommen, vielleicht motzt dann irgendwann mal ein Kunde, was läuft eigentlich? Dann ist das ein Medium, wo ich irgendwie eine Medienmitteilung ready habe. Also es ist wirklich so. Und dann geht es eigentlich darum, wie komme ich wieder zurück, oder? Und da gibt es natürlich dann verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Entweder man geht das ein, wo dann die Erpresser wollen, die Hackergruppen, und sagt, man zahlt das. Ratet viele davon ab, weil die dann natürlich noch viel mehr Ressourcen bekommen, um weitere Hackerangriffe zu machen.
Ja.
Oder man sagt, gut, ist mein Backup noch da? Kann ich meine Daten zurückholen halt mit einem gewissen Datenverlust? Worst case ist das auch verschlüsselt. Und dann muss man halt schauen, baue ich alles neu? Also sprich, ich schaue, dass ich irgendwie noch ein bisschen zu meinen Daten komme und baue alles neu. Je nachdem, wie lange das dann die Hackgruppe auch drin war, kann es nicht sein, wenn wir alles wieder vom Backup zurückholen vom letzten Tag, dass das Einfallstor überhaupt geschlossen ist. Dann könnte es theoretisch gerade wieder einsteigen. Das ist eine Variante. Oder ich baue wirklich neu.
Ja.
Und sage, hey, ich übernehme nur Daten und tue wirklich alles neu bauen. Und es hat sehr viel mit Zeit zu tun. Oder?
Okay, also es ist gar nicht so, dass ich sage, ihr habt eine Empfehlung oder ihr habt schon eine Empfehlung, ich würde sagen, es neu bauen, wenn man Zeit hat dafür.
Ja genau, so, aber es ist, ein bisschen schwierig, oder?
Die haben aber meistens
nicht. Genau, ja, genau. Die Firma ist lahmgeleitet zu dem Zeitpunkt. Oder?
Und
das ist wirklich eine Business-Entscheid, wie wir das machen.
Haben Kunden, die zu euch gekommen sind, nachdem sie gehackt worden sind, also sozusagen, sie haben es vielleicht noch selber gemacht, nachher haben sie gesagt,
und
dann kommen wir.
Genau, in dem Fall ist es so gewesen, oder?
Ja.
Sie haben das noch selber gemacht und wir sind dann dazugekommen, haben dann nachher auch man kommt zusammen, das alles wieder aufbaut. Und wir haben wirklich dort den Schritt gemacht, dass wir sagen, wir machen alles neu. Mhm. Und nebendran haben wir wirklich ein externes Cyber-Defense-Team gehabt. Also das ist wirklich, ist wirklich ein bisschen speziell, weil die machen halt wirklich Forensik, schauen alle Logs an, wo haben sie sich bewegt. Das ist wirklich so ein bisschen Spurensuche auf das System, auf das alte System, wo zum Teil verschlüsselt gsi sind, um zu schauen, wie haben die sich überhaupt können Zugriff verschaffen, wie kann man das jetzt in Zukunft umgehen, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Das ist ein bisschen.
Forensik kenne ich eigentlich nur aus True Crime Shows, weil das jetzt selten im Zusammenhang mit Cybersecurity gehört. Das heisst, es geht wirklich vor allem darum, da das Gleiche eigentlich identifizieren. Wie ist es dazu gekommen?
Genau. Im Best Case findet man die Täter. In den meisten Fällen ist keine Chance, um das herauszufinden. Im Normalfall macht man irgendeine Anzeige gegen Unbekannte.
Ja.
Aber ob das etwas bringt, ist das andere. Aber es geht mir eigentlich auch darum, um einfach zu schauen, wie sind sie reingekommen und dass das sicher nie mehr passiert.
Ja.
Oder? Genau. Dass man ein bisschen herausfindet, was für Daten könnten abgezügelt worden sein. Oder? Das ist sicher auch noch.
Jetzt sage ich, ich habe gerade eine Firma gegründet und finde so, ja, also ich meine, ich weiß nicht, wieso das irgendjemand Interesse hat, bei mir irgendetwas abzuziehen. Ab wann macht es denn Sinn, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, eigentlich immer von Anfang an.
Natürlich.
Natürlich.
Genau. Aber jetzt die Realität.
Ja, also man kann natürlich zum Teil mit sehr einfachen Mitteln schon sehr viel bewirken.
Mhm.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist eigentlich die Sensibilisierung der Mitarbeiter.
Mhm.
Das ist wirklich fast das Wichtigste, um einfach zu sagen, hey, klicken nicht auf irgendein Mail, das ihr nicht kennt, irgendeinen Link an und geben nicht irgendwo auf einer Webseite euch ein Passwort ein. Also das sind wirklich so Sachen, wo man eigentlich mit organisatorischen Mitteln, ohne gross Geld auszugeben für Technik, kann man da schon viel machen.
Ja.
Es gibt aber mittlerweile auch, wenn man jetzt an ein Start-up denkt, wo vielleicht mit MD65 gerade startet. Es bietet zum Teil schon sehr viele Security-Mechanismen, die dabei sind. Oder? Man muss es aber richtig einrichten.
Ja.
Das ist wirklich, aber ich finde es wirklich eigentlich wichtig, weil auch wenn ein Startup vielleicht noch nicht weiss, wie viele Kunden haben, vielleicht am Anfang, trotzdem, wenn dann die auch so einen Cybersecurity-Vorfall haben und sie dann irgendwie 3 Wochen down sind, hilft das sicher nicht für den Aufbau von Unternehmen.
Das stimmt. So ein Reputationsthema, das dann dich
genau,
darunter
nicht
können
so gut, bleiben.
Okay. Jetzt bist du schon 13 Jahre in diesem Bereich unterwegs. Was ist so vielleicht dein grösstes Aha-Erlebnis, das du schon gehabt hast?
Ja, also für mich war sicher das grösste Aha-Erlebnis, wo wir haben so ein zentrale Firewall, wo eigentlich unser ganzer Internet-Traffic rein und raus geht von unseren Datacenter. Und dort zu sehen, wie viele Angriffe am Tag abgewehrt werden, einfach so per se von dieser Firewall, wie viel das auch überhaupt probiert wird. Wir werden eigentlich konstant, jeden Tag wird man gescannt von irgendwelchen IPs, von irgendwelchen Ländern, um zu schauen, hat es irgendwo Schwachstellen, komme ich da irgendwo rein.
Okay.
Und das läuft einfach vorzu. Und eben, wenn man sich dann nicht bewusst ist und dann halt wirklich Sicherheitslücken gibt, ist aber eine gewisse Grösse die Chance groß auch.
Ja, da helfen sicher eigene AI, hilft dann natürlich auch so künstliche Intelligenz, dass die eigentlich noch schneller können arbeiten oder
genau.
Die Angriffe starten.
Nein, das ist so. Das sind meistens irgendwelche Bots, die das probieren oder eben automatisierte Scanner, die das abgrasen, sozusagen das Internet. Und wird dann irgendeine Liste auswerfen und sagen, mal, der ist einfach.
Ja.
Machen wir doch den mal.
Ja.
Oder vielleicht eben, das sind auch ein bisschen aufgeteilt wahrscheinlich. Gewisse, die so Einfallstore suchen, die ein bisschen auf das spezialisiert sind, die dann auch die Einfallstore verkaufen im Darknet. Und gewisse, die dann effektiv ins System einbrechen, sozusagen. Und dann,
Also interessant, da gibt es also auch viele Mittlerrollen, wo man kann hinnehmen, wo man eigentlich sagt, okay, ich suche die Sachen und ich gebe sie eigentlich weiter.
Das gibt es definitiv im Darknet.
Ja.
Dass man kann, zu Einfallstor verkaufen und kaufen.
Mhm.
Man kann auch einen Cyberangriff kaufen im Darknet und sagen, greift bitte die Webseite angreifen und macht eine DDoS-Attacke, dass die weg ist vom Netz. Das gibt es alles. Ja.
Frustrierte ehemalige Mitarbeiter oder irgendwelche ehemalige Kunden, die unzufrieden sind. Genau. Okay, also es gibt nichts, was es nicht gibt, ja, muss man sagen.
Das ist so.
Ja, super spannend. Ich habe wieder mega viel Neues mitgenommen und gelernt. Vielleicht zusammenfassend aus meiner Perspektive, ich möchte aber auch dich nochmal dir das letzte Wort geben. Zum einen, erstens, die Umgebung wird komplexer. Das führt auch dazu, dass es einfach mehr Infrastruktur oder Sicherheitsaspekte gibt, die man muss berücksichtigen muss. Auch in dem Zusammenhang die IT-Fachkräfte, wo Mangelware sind, überall bekannt, wo man dann sagt, okay, die konzentrieren sich vielleicht eher als Dienstleister für die Unternehmen. Das zweite Thema, in den Medien sieht man eigentlich nur die Spitze vom Eisberg, wenn überhaupt. Ich glaube, da kommt man ganz viel gar nicht mit, über was so abgeht. Und das dritte Thema ist das Vulnerability Management, das ihr durchführt, das sicher dort gut ist und vor allem auch der Mensch, der nach wie vor das schwächste Glied ist, und muss sagen, ob ich kann sensibilisieren. Ja. Und für mich persönlich, einfach, weil ich es lustig finde, ist mit dem Forensik, dass man das auch in der IT-Umgebung braucht und anwendet.
Genau.
Sehr cool. Ja, vielleicht aus deiner Perspektive, Patrick, was ist jetzt noch nicht gesagt worden, ob du findest, es ist noch wichtig, dass wir das noch teilen in Bezug auf Cybersecurity?
Ja, jetzt haben wir immer ein bisschen ums Unternehmen geredet und Unternehmensdaten an sich, oder? Ich finde auch wichtig, dass man, also es verfließt halt sehr viel heutzutage mit Homeoffice und mit allen mobilen Geräten und mit Mail auf dem Handy. Mhm. Es braucht überall, auch auf dem Endgerät, wo man privat hat, Security. Also sprich, auch dort vielleicht nicht leichtsinnig mit den Daten auch vom Geschäft oder mit den persönlichen Daten, E-Banking, man weiss was, umzugehen, oder? Und da kann man wirklich, soll man wirklich auch drauf schauen.
Ja.
Sichere Passwörter, nicht überall das gleiche Passwort, so Sachen, so die klassischen Sachen oder irgendein klassisches Passwort-Tool, das kann schon mega viel helfen, wo man irgendwo hat. Gibt sehr viel, kann man im Play Store oder irgendwie im Apple Store eingeben, da findet man sicher etwas und dann kann man dort automatisiert Passwörter erstellen und dann wird es gerade automatisch eingeben und so. Also das ist wirklich, gibt viele Sachen, die man da als Privatperson kann
machen. Ja, also ich sehe gerade in den Hacker die letzten zwei Jahre Jackpot gehabt mit allem Remote Work und schlecht installierten Plattformen.
Genau.
Das hat sicher auch nicht geholfen, den Zusammenhang.
Das ist sicher so.
Gut. Ja, vielleicht immer am Schluss machen wir noch so ein bisschen etwas Inspirierendes oder etwas, was du einfach sonst noch persönlich möchtest, den Leuten mitgeben. Was hättest du da noch? Hast du etwas? Musst du auch nicht, wenn es etwas gibt.
Ja. Also eben, vielleicht um da ein bisschen einen Startpunkt zu machen, wenn es um Sensibilisierung geht, ist eigentlich Schweizer Nationale Cyber Security Center, früher jetzt Melanie geheissen. Da kann man auf die Webseite gehen, ncsc.admin.ch. Und dort gibt es wirklich für Privatpersonen, für Unternehmen, für Behörden kurze Erklärungen. Es wird auch immer wieder neue Mitteilungen dort draufgeladen, was gerade abgeht, was wichtig ist, wo man ein bisschen müsste beachten.
Ja.
Genau.
Gut. Also wieso, woher der Name Melanie mal kam, schlimm wir jetzt einfach mal weg, aber es heißt inzwischen ncsc.admin.ch, wo man da alle Informationen bekommt. Sehr gut. Ja, Patrick, danke tausend, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es mega spannend gefunden, wieder viel mitgenommen und vor allem, dass du deine jahrelange Erfahrung mit uns geteilt hast. In der nächsten Folge werden wir uns weiterhin noch einmal zum Thema Cybersecurity oder IT-Prüfung widmen. Wir haben dafür den Sven Durgiay zu Gast. Er ist CISO bei der OBT und wenn ihr genau wissen wollt, was es überhaupt heisst, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch bei der Folge Nummer 9 dabei seid. Danke vielmals.